Seien Sie gegrüßt zum, ja, zum großen Finale von Archibald und Der Schatten über dem Millbay Pier, Teil 7 bei Taste of Crime von Detlef Gande. Willkommen zurück im L'Empire de la Table, wo die Servietten so weiß sind wie die Westen der Gäste schwarz. Archibald Featherstone, der Pinguin unter den Oberkellnern, hat schon vieles serviert. Weltstars, Staatsmänner und fast den perfekten Mord. Nachdem unser Trio Infernale den schmierigen Sir Alistair Sterling Vane im heißen Wüstensand von Kairo dingfest gemacht hat, zieht sich die Schlinge nun endgültig zu. Doch die Fäden dieses mörderischen Netzwerks reichen weiter, als Archibalds Weinkarte lang ist. Von den eisigen Palästen Moskaus über die diskreten Tresore von Zürich bis hin zu den sonnengefluteten, tödlichen Buchten von Bodrum. Die Jagd auf Dmitri Volkov hat begonnen. Aber Volkov ist nur eine Figur auf einem Brett, das von einem Unbekannten bespielt wird. Einem Strippenzieher, der im Verborgenen bleibt und dessen Hunger nach Macht selbst das exquisiteste Chateaubriand nicht stillen kann. In diesem großen Finale von Der Schatten über dem Millbay Pier steht mehr auf dem Spiel als nur der gute Ruf des Hauses. Es geht um das Schicksal Europas, serviert auf einem silbernen Tablett der Täuschung. Halten Sie den Atem an, der letzte Gang wird serviert. Und er ist eiskalt. Setzen Sie sich zu uns, der Tisch ist gedeckt. Das Finale beginnt jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Spannung beim Zuhören. Ihr Detlef Gande. Das Victory Dinner im La Cisa. Willkommen zurück, sagt der Maître d'Hôtel vom La Cisa, dem italienischen Spitzenrestaurant im St. Regis. Der Staub Ägyptens ist abgeschüttelt, die Anzüge sind frisch aufgebügelt und der Hunger nach Gerechtigkeit wird nur noch von dem Hunger nach einem erstklassigen Abendessen übertroffen. Wir befinden uns im La Cisa, dem kulinarischen Herzstück des St. Regis Kairo, wo sich die Düfte Siziliens mit der Exotik des Orients vermischen. Ein perfekter Ort, um den Triumph in der Wüste zu feiern und den eiskalten Stoß nach Osten zu planen. Archibald hat persönlich darauf bestanden, die Menüfolge mit dem Küchenchef abzustimmen. Nach der kargen Ration im Wüstensand ist dies die notwendige Rekonvaleszenz für Geist und Gaumen. Antipasto. Carpaccio vom roten Thunfisch mit Pistazien aus Bronte, Granatapfelkernen und einem Hauch Sumach. Primo. Hausgemachte Agnolotti, gefüllt mit geschmorter Lammschulter, verfeinert mit Minze und einer leichten Safranbutter. Secondo. In Salz gebackener Wolfsbarsch aus dem Mittelmeer, serviert mit einer Caponata aus Auberginen und Pinienkernen. Dolce. Dekonstruiertes Cannolo mit Büffelricotta, kandierten Orangenblüten und einem Sorbet aus dunkler ägyptischer Schokolade. Die Strategie. Das Schweigen der Verräter. Während Charlie genüsslich das letzte Stück Cannolo verspeist, legt Archibald das Besteck mit chirurgischer Präzision ab. Sterling Vane und Ironside sind sicher verwahrt, flüstert er, während sein Blick durch das prachtvolle Restaurant schweift. Die ägyptische Mukhabarat und der M.I. Fave halten sie in einer Blackside am Stadtrand fest. Offiziell befinden sich beide noch auf privater Forschungsreise. Niemand, und ich meine absolut niemand außerhalb dieses Tisches, darf wissen, dass wir sie haben. Der Plan ist riskant. Keine Verhaftungsmeldung. Die Welt glaubt, die Verräter seien noch auf freiem Fuß. Penelopes Täuschung. Archibalds K1-Assistentin hat bereits die Kontrolle über die Kommunikationsgeräte der Festgenommenen übernommen. Sie nutzt Deep-Fake-Algorithmen, um Dmitri Volkov in Moskau verschlüsselte Nachrichten zu senden. Die Botschaft. Paket gesichert. Treffen in Moskau wie geplant. Wir bringen die restlichen Unterlagen. Volkov soll glauben, sein Plan funktioniere einwandfrei. Er soll sich sicher fühlen, sicher genug, um aus seinem Loch im Kreml hervorzukriechen. Aufbruch in die Kälte. Von Kairo nach Moskau. Noch während der Espresso serviert wird, tippt Charlie auf seinem Tablet. Tickets sind gebucht. Egypt Air, First Class, MS-729. Wir fliegen morgen früh. Der MI Fave hat das Budget ohne Rückfragen freigegeben. Sir Harrington scheint heute sehr spendabel zu sein. Archibald nippt an seinem Mokka. Vom Nil an die Moskwa. Vom Leinenanzug in den edlen Kaschmir. Charlie, sorge dafür, dass unsere Garderobe im Hotel Metropol bereitsteht. Ich weigere mich, Moskau in etwas anderem als handgenähtem Loden zu betreten. Das Metropol Moskau. Eine Suite für drei, direkt gegenüber dem Bolschoi. Ein geschichtsträchtiges Haus, in dem schon Spione, Könige und nun ein Oberkellner mit einer Mission Geschichte schreiben werden. Sobald sie landen, wird Penelope die Daten aus Sterling Vanes Tresor endgültig entschlüsseln. Es geht nicht mehr nur um Geld. Es geht um die Identität des Maulwurfs, der Volkov die Türen zum britischen Establishment geöffnet hat. Die Ankunft, Pelmut über dem Roten Platz. Der Flug mit Egypt Air war tadellos, doch Archibald konnte erst entspannen, als sie die kühle, klare Sommerluft Moskaus einatmeten. Kein Frost, stattdessen der Duft von Lindenblüten und Asphalt. Als sie im Grand Hotel Metropol einchecken, flutet das fahle, unnachgiebige Licht der weißen Nächte durch die hohen Fenster ihrer Suite. Sieh dir das an, Charlie, sagt Archibald und deutet auf das Bolschoi-Theater, dessen Säulen im dämmerigen Dauerlicht fast künstlich wirken. Es ist 00:30 in der Nacht und man könnte draußen noch die Pravda lesen. Eine Stadt, die sich weigert, die Augen zu schließen. Genau wie wir. Charlie stellt sein Equipment auf den schweren Mahagonitisch. Archibald, ich habe die Entschlüsselung abgeschlossen. Penelope hat die Daten aus Sterling Vanes Safe mit den Aufzeichnungen aus Lissabon abgeglichen. Setz dich lieber. Sir Harrington, kommen Sie bitte dazu? Penelope meldet sich über die Lautsprecher, ihre Stimme klar und ohne jegliches Rauschen. Die Daten bestätigen, Volkov ist nicht der Kopf, er ist der Arm. Der Maulwurf im MI5, den wir als The Bishop identifiziert haben, ist niemand Geringeres als Staatssekretär Julian Vane Temperton, Sterling Vanes Cousin. Stille erfüllt den Raum. Sir Harrington lässt sich schwer in einen Sessel sinken. Das ist Hochverrat auf höchster Ebene. Die Nachricht an Volkov. Das falsche Spiel. Wir müssen ihn in der Falle halten, sagt Archibald entschlossen. Charlie, lass Penelope die Nachricht senden. Volkov muss glauben, dass Sterling Vane jeden Moment hier eintrifft. Sie begeben sich hinunter an die prachtvolle Bar des Metropol. Archibald bestellt eine Karaffe eiskalten Beluga Noble Gold und drei gefrorene Gläser. An die Arbeit, Penelope, murmelt Charlie und tippt einen Befehl in sein Smartphone. In einem versteckten Büro im Kreml leuchtet Sekunden später ein Bildschirm auf. Eine verschlüsselte Nachricht, scheinbar direkt von Sterling Vanes Satellitentelefon. Gizeh erfolgreich, Ware an Bord, Landung Sheremetyevo verzögert wegen technischen Problemen am Triebwerk, Treffen wahrscheinlich. Morgen gegen 22 Uhr im Gorki Park, Nähe Café Vremena Goda. Halte den Kanal offen, SV. Archibald hebt sein Glas. Auf das Vertrauen, Sir Harrington. Es ist die gefährlichste Waffe, die wir besitzen. Volkov glaubt nun, er stünde kurz vor dem Triumph. Er wird dort sein. 3. Die Suite im Metropol. Strategie im Dauerlicht. Zurück in der Suite, die mit ihren antiken Möbeln und den schweren Vorhängen wie eine Zeitkapsel wirkt, breiten sie die Karten aus. Wir haben Ironside und Sterling Vane in Kairo im Sack, aber Volkov weiß es nicht, rekapituliert Charlie und schenkt sich ein Glas Mineralwasser ein. Wenn wir Volkov im Gorki Park festsetzen, haben wir fast die gesamte Kette. Aber wir brauchen Beweise für die Verbindung zu Vane Temperton in London. Archibald streicht sich nachdenklich über das Kinn. Sir Harrington, Sie müssen den EMAI-5-Kanal nach London blockieren. Keine Berichte an das Ministerium, bis Volkov spricht. Wir operieren völlig autark. Wenn Staatssekretär Vane Temperton auch nur Wind davon bekommt, dass sein Cousin in Kairo singt wie ein Kanarienvogel, wird er Volkov warnen oder ihn eliminieren lassen. Er tritt ans Fenster. Draußen am Theaterplatz flanieren Menschen im fahlen Licht, als wäre es Nachmittag. Charlie, Wir brauchen für morgen Abend eine Überwachung, die im hellen Licht nicht auffällt. Keine dunklen Ecken im Gorki-Park im Juli. Wir müssen uns unter die Spaziergänger mischen. Sir Harrington, bereiten Sie die Koordination mit dem einzigen Kontakt beim FSB vor, dem wir noch trauen können. Die weißen Nächte werden entweder unser Segen oder unser Fluch sein. Kulinarische Tarnung. Pelmeni statt Schaschlik. Archibald hat sich für eine unauffällige Tarnung entschieden. Ein heller Leinenanzug und ein Panama-Hut. Er sitzt in einem kleinen, gehobenen Bistro am Rande des Gorki-Parks. Charlie, das Schaschlik hier ist zwar populär, aber für unsere Zwecke zu... Nun ja, rustikal, sagt Archibald, während er eine perfekt geformte Pelmeni betrachtet. Diese hier sind mit einer Mischung aus Rind und Elch gefüllt, serviert mit einer sündigen Menge Smetana, russischer Sauerrahm. Ein exzellenter Kraftspender für das, was uns bevorsteht. Dazu trinkt er einen Mors, ein traditionelles, herbes Erfrischungsgetränk aus Waldbeeren. Sir Harrington, genießen Sie Ihre Soljanka? Die würzige Säure dieser Suppe ist genau das Richtige, um bei dieser unnatürlichen Helligkeit wach zu bleiben. Die Koordination. Während Archibald speist, ist Charlie mit Penelope beschäftigt. Der Gorki-Park ist im Juli um 22 Uhr noch voller Menschen. Rollschuhfahrer, Liebespaare und Touristen genießen die laue Luft. Okay, die Falle steht, flüstert Charlie. Penelope hat die letzte Bestätigung geschickt. Nur 5 Worte. Eintreffen Gorki-Park 22.30 Uhr. Volkov hat mit einem knappen Daumen-Hoch-Emoji geantwortet. Er ahnt nichts. Sir Harrington wirkt nervös. Wir müssen vorsichtig sein. Der FSB überwacht diesen Park routinemäßig. Wenn die mitbekommen, dass wir einen hochrangigen Kreml-Berater wie Volkov abgreifen wollen, haben wir innerhalb von Sekunden ein diplomatisches Erdbeben. Oder wir landen alle im Lefortovo-Gefängnis. Der Plan für den Zugriff. Archibald tupft sich den Mund mit einer Stoffserviette ab. Wir werden den FSB nicht vorab informieren, Sir Harrington. Das Risiko, dass Wayne Temperton dort Informanten hat, ist zu groß. Wir nutzen das Chaos der weißen Nächte. Der Ablauf. Charlie positioniert Penelope so, dass sie das Mobilfunknetz im Umkreis von 50 Metern um das Café stören kann, sobald der Zugriff erfolgt. Kein Notruf, kein Funk für Volkov. Archibald wird sich Volkov als alter Bekannter von Sterling Vane nähern, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln und ihn von seinen Leibwächtern wegzulocken. Sir Harrington hält den Wagen bereit. Eine geliehene, unauffällige schwarze Limousine mit Diplomatenkennzeichen, die uns direkt zur britischen Botschaft bringt. Dort herrscht britisches Territorium. Dort ist Volkov sicher festgesetzt. Es ist 22.15 Uhr, sagt Charlie und schaut auf seine Uhr. Die Sonne steht immer noch am Horizont. Es fühlt sich an wie ein ewiger Nachmittag. Dann sorgen wir dafür, sagt Archibald und setzt seinen Hut auf, dass für Herrn Volkov heute sehr plötzlich die Nacht hereinbricht. Das Duell im fahlen Licht. Der falsche Professor, 22.30 Uhr. Vor dem Café Vremena Goda im Gorki-Park herrscht reges Treiben. Dimitri Volkov, ein Mann mit dem Gesicht aus Granit und Augen wie arktisches Eis, tritt ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Seine 2 Leibwächter stehen wie steinerne Wächter im Hintergrund. Plötzlich tritt ein älterer Herr mit einem dichten, leicht graumelierten Vollbart und einer markanten Hornbrille aus dem Schatten der Linden. Er trägt einen hellen Leinenanzug und hält einen panaschierten Gehstock in der Hand. Pardonnez-moi, Monsieur Volkov? Fragt der Unbekannte mit einem schweren, singenden französischen Akzent. Volkov fixiert ihn misstrauisch. Wer sind Sie? Professor Jean-Pierre Beaumont, Sorbonne, antwortet Archibald und verbeugt sich leicht. Ich komme soeben aus Kairo. Wir haben uns dort flüchtig getroffen, im Kreise von Lord Sterling Vane. Ein außergewöhnlicher Mann, nicht wahr? Er schickt mich mit einer Nachricht von äußerster Diskretion. Volkov gibt seinen Wachen ein kurzes Zeichen, zurückzubleiben. Die Erwähnung von Sterling Vane und Kairo hat den Haken geschluckt. Was will er? Warum ist er nicht hier? Ein plötzlicher Strategiewechsel, Monsieur. flüstert Archibald Beaumont und tritt näher. Die Pläne haben sich, wie sagt man, intensiviert. Er ist bereits auf dem Weg nach London. Sein Cousin, der Staatssekretär, hat Informationen erhalten, die keinen Aufschub dulden. Er bittet sie inständig, sofort zu folgen. Er sagte mir: Sagen Sie Dimitri, das Schachspiel wird in London beendet, nicht in Moskau. Volkov zögert. Die Aussicht, den Bischof persönlich in London zu treffen, ist zu verlockend. Ich habe keinen Flug. Nicht nötig, unterbricht Archibald geschmeidig. Ein Wagen meiner diplomatischen Freunde wartet bereits. Man wird sie diskret zum Flughafen bringen. Sterling Vane hat alles arrangiert. Auf die Sekunde genau gleitet eine schwarze Limousine mit dem diskreten Wappen der britischen Botschaft lautlos an den Bordstein. Die Tür schwingt auf. Nach Ihnen, Monsieur Volkov. Die Zeit drängt, sagt Archibald. Sobald die schweren Türen ins Schloss fallen und Sir Harrington den Wagen mit einem energischen Ruck in den fließenden Verkehr der Moskwa-Uferstraße lenkt, ändert sich die Atmosphäre schlagartig. Volkov starrt auf das Wappen am Fenster. Das ist ein britisches Diplomatenfahrzeug. Was soll das? Wer sind Sie wirklich? Archibald nimmt seelenruhig die Brille ab und reißt sich mit einem Ruck den Vollbart vom Gesicht. Mein Name ist Archibald Featherstone und ich muss gestehen, Professor Beaumont war eine meiner kürzeren Rollen. Volkov will zur Tür greifen, doch das metallische Klicken einer Waffe lässt ihn einfrieren. Archibald hält eine kleine, elegante Walter PPK direkt auf Volkovs Brustkorb. Seine Hand zittert nicht, obwohl sein Gesicht den tiefen Abscheu vor dem Gegenstand verrät. Dimitri, bleiben Sie ruhig sitzen, sagt Archibald nun in seinem feinsten, unterkühlten Englisch. Ich verabscheue Feuerwaffen zutiefst. Sie ruinieren den Schnitt des Anzugs und sind der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Aber seien Sie versichert, wenn Sie sich bewegen, werde ich eine Ausnahme machen. Wir fahren jetzt in die britische Botschaft. Dort wartet eine sehr private Zelle und ein sehr langes Geständnis auf Sie. Volkov blickt in Archibalds Augen und erkennt, dass dieser Mann kein gewöhnlicher Agent ist. Er ist ein Perfektionist. Und heute Abend perfektioniert er Volkovs Untergang. Die Festung im Herzen Moskaus. Die Limousine schlüpft durch das schwere Stahltor der Botschaft an der Smolenskaja Naberechnaja. Sir Harrington steigt aus, noch bevor der Wagen ganz steht. Der Botschafter, in Eile herbeigerufen und sichtlich nervös, will zu einer Begrüßung ansetzen, doch Harrington schneidet ihm das Wort ab. Keine Floskeln, Botschafter. Wir existieren heute Nacht nicht, sagt Harrington mit eisiger Stimme. Sie verhängen eine totale Nachrichtensperre. Kein Funk, keine verschlüsselten Berichte an das Außenministerium. Wenn ein einziges Signal dieses Haus verlässt, sorge ich persönlich dafür, dass Ihre nächste Station ein Konsulat in der Antarktis ist. Haben wir uns verstanden? Der Botschafter nickt bleich. Der Verhörraum im Keller ist vorbereitet, Sir. Gut, nur Mr. Featherstone und ich. Keine Kameras, keine Mikrofone. Und bringen Sie uns Tee, den schlechtesten, den Sie finden können. Das Verhör. Psychologie statt Prügel. Der Raum ist kahl, beleuchtet von einer einzigen flackernden Neonröhre. Dimitri Volkov sitzt gefesselt am Tisch, sein Blick ist immer noch trotzig. Vor ihm steht eine Tasse mit einer trüben, lauwarmen Flüssigkeit. Trinken Sie, Dimitri, sagt Archibald sanft und rückt sich seine Manschettenknöpfe zurecht. Es ist ein Earl Grey, der vermutlich seit der Krönung Queen Elizabeth II. In der Vorratskammer lag. Er ist beleidigend. Die Tricks von Sir Harrington und Archibald. Die Entzugtaktik. Volkov erwartet harte Fragen und körperlichen Druck. Stattdessen ignoriert Harrington ihn die ersten 45 Minuten völlig. Er liest Zeitung, während Archibald penibel seine Fingernägel reinigt. Das Schweigen in der totalen Isolation der Botschaftszelle zerrüttet Volkovs Nerven mehr als Schreie. Der sensorische Angriff. Der Tee ist ungenießbar, bitter, kalt und ohne Zucker. Für einen Russen, der die Zeremonie des Samowars gewohnt ist, ist dieser Tee eine psychologische Herabwürdigung. Archibald nippt demonstrativ an einem Glas kristallklarem Wasser, während Volkov nur den bitteren Bodensatz bekommt. Die Penelope-Falle. Archibald legt ein Tablet auf den Tisch. Dimitri, wir wissen bereits alles. Die KI spielt eine täuschend echte Aufnahme von Sterling Vane ab, die Penelope generiert hat. Volkov ist entbehrlich. Schaltet ihn aus, sobald er in London landet. Das ist eine Fälschung, brüllt Volkov, doch sein Blick flackert. Ist es das? Fragt Harrington leise. Oder ist es die bittere Wahrheit? Vane Temperton in London hat sie bereits abgeschrieben. Sie sind das Bauernopfer in seinem Schachspiel. Die Ergebnisse. Der Damm bricht. Nach 3 Stunden der Isolation und der subtilen Demütigung beginnt Volkov zu sprechen. Die Kombination aus der vermeintlichen Ablehnung durch seine Auftraggeber und Archibalds ruhiger, fast mitleidiger Art bricht seinen Stolz. Die Geständnisse. Der Bischof. Volkov bestätigt, dass Staatssekretär Julian Vane Temperton nicht nur Informationen liefert, sondern aktiv die russischen Investitionen in britische Sicherheitsfirmen steuert. Das Endziel. Es ging nie nur um Geld. Vane Temperton wollte durch Volkovs Hilfe die totale Kontrolle über das digitale Überwachungssystem Großbritanniens erlangen, um politische Gegner auszuschalten. Die Schließfächer. Volkov nennt die Nummern von 3 Schließfächern in Zürich, in denen die originalen Verträge mit den Unterschriften der Verräter liegen und meine 4 Diamanten und viele Pfandbriefe. Vane Temperton ist besessen von Absicherungen, krächzt Volkov. Er hat alles unterschrieben. Die Pfandbriefe und die Diamanten haben einen Wert von rund 20 Millionen Pfund. Diese gehören Ihnen, wenn Sie mich in Zürich laufen lassen. Archibald steht auf und streicht seinen Anzug glatt. Vielen Dank, Dimitri. Der Tee war wirklich scheußlich, finden Sie nicht auch? Er wendet sich zu Harrington. Wir haben alles. Jetzt müssen wir nur noch aus diesem Land verschwinden, bevor der FSB merkt, dass sein bester Mann im Keller der Briten sitzt. Ich glaube, wir sollten einen Umweg über Zürich machen. Könnte sich lohnen. Die Flucht aus dem hellen Moskau. Die Zeit drängt. Penelope meldet über Archibalds In-Ear-Hörer. Archibald, die FSB-Aktivität um den Gorki-Park nimmt massiv zu. Sie haben Volkovs Verschwinden bemerkt. Sie prüfen bereits die diplomatischen Kanäle. Sir Harrington gibt das Signal. Volkov wird nicht als Gefangener, sondern in eine massive, belüftete Transportkiste verfrachtet, die als Diplomatenpost, vertrauliche Archivunterlagen, deklariert ist. Sir Harrington, sorgen Sie dafür, dass Penelope den Flugplan der Botschaftsmaschine ändert, weist Archibald an, während er sich den Staub des Verhörraums von den Schultern streicht. Wir fliegen nicht nach Northolt. Wir nehmen Kurs auf Kloten. Zürich erwartet uns. Offiziell fliegen wir Archivunterlagen in die Schweiz, sagt Sir Harrington. Ein Umweg über die Schweiz? Fragt Charlie mit einem schelmischen Grinsen, während er die Kiste versiegelt. Ich dachte, du wolltest so schnell wie möglich zurück in deine Küche, Archibald. Manchmal, Charlie, muss man den Digestif an einem anderen Ort einnehmen, um das Menü abzurunden. Und diese Diamanten, nun ja, sie sind das perfekte Dessert für diese Reise. Über den Alpen. Strategie und Champagner. In der Privatmaschine der Botschaft herrscht gedämpfte Stimmung. Volkov ist im Frachtraum verstaut, während Harrington, Archibald und Charlie in den bequemen Ledersesseln sitzen. Archibald hat es geschafft, aus den Vorräten der Botschaft eine Flasche 1996er Dom Pérignon zu retten. Ein Umweg über Zürich ist riskant, Archibald, gibt Sir Harrington zu bedenken, während er die Perlen im Glas beobachtet. Wenn wir dort offiziell auftauchen, wird London Fragen stellen. Wir tauchen nicht offiziell auf, Sir Harrington, erwidert Archibald ruhig. Wir nutzen die Vollmachten, die Volkov uns unterschrieben hat, unter dem sanften Druck der Pistole und des grauenhaften Tees. Penelope hat bereits die Signaturen verifiziert und die Bank in Zürich über unser Erscheinen informiert. Wir agieren als Treuhänder von Herrn Vane Temperton. Charlie tippt auf seinem Tablet. Ich habe die Bankdaten der Banque Privée de Genève in Zürich. Tresorfach 402, 403 und 404. Penelope hat die Sicherheitssysteme bereits gescannt. Es ist eine Festung, aber wir haben die Schlüssel und die Passwörter. Ankunft in Zürich, Diskretion und Gold. Die Maschine landet bei strahlendem Sonnenschein in Zürich-Kloten. Hier ist alles sauberer, ruhiger und tödlicher als in Moskau. Ein schwarzer Audi erwartet sie auf dem Rollfeld. Wir lassen Volker in der Maschine, bewacht von ihren besten Leuten, Sir Harrington, sagt Archibald, während er seinen Panama-Hut aufsetzt. Charlie und ich werden die Bank besuchen. Ein Archäologieprofessor und sein Assistent auf dem Weg zu einem Schließfach. Eine Geschichte so alt wie das Geld in dieser Stadt. Als sie das prachtvolle Gebäude an der Bahnhofstraße betreten, empfängt sie der Duft von altem Geld und Bonawachs. Ein diskreter Bankbeamter in einem maßgeschneiderten Anzug führt sie in den Keller. Grüß Sie wohl. Diesen Weg, meine Herren, flüstert der Beamte. Die Fächer von Herrn Wayne Temperton sind bereit. Hinter der schweren Panzertür öffnet Charlie die Fächer. Das Licht bricht sich in vier Diamanten, ehemals aus dem Bauch eines Fisches, die auf einem Samtkissen liegen. Daneben Stapel von Pfandbriefen und die Originalverträge mit Volkos und Wayne Tempertons Unterschriften. Archibald hebt einen der Diamanten hoch. Sehen Sie sich dieses Feuer an, Charlie. 20 Millionen Pfund. Der Preis für den Verrat an einer Nation. Und das Ticket für den Untergang des Staatssekretärs. Ein Mittagessen mit Gewissen. Das Schiff für 16. Nach der kühlen Stille des Banktresors wirkt das geschäftige Treiben in der Schiff für 16 wie eine warme Umarmung. Das Restaurant liegt direkt an der Limmat, in einem der ältesten Viertel Zürichs, unterhalb des Lindenhofs. Hier arbeiten Menschen, die vom Leben eine zweite Chance erhalten haben. Und Archibald beobachtet den Service mit einem wohlwollenden, fast väterlichen Blick. Sehen Sie, Sir Harrington, das hier ist wahre Exzellenz, flüstert Archibald, während er sein Leinentuch aufschlägt. Nicht der Glanz der Diamanten in unserer Tasche zählt, sondern die Würde der Arbeit. Dieses Projekt gibt Menschen ihren Stolz zurück. Das schmeckt man in jedem Bissen. Der Kellner serviert drei Teller mit fangfrischem Seesaibling auf einem cremigen Zitronenrisotto. Ein herrlicher Fisch, bemerkt Charlie und setzt die Gabel an. Direkt aus dem Zürichsee? Archibald schüttelt milde lächelnd den Kopf. Leider nein, Charlie. Ein weit verbreiteter Irrtum. Der Saibling im Zürichsee wird mit enormem Aufwand durch künstliche Laichplätze wieder aufgepäppelt. Ein Fangverbot schützt die Bestände. Dieser hier stammt vermutlich aus den klaren Bergseen des Berner Oberlandes oder einer erstklassigen Zucht. Aber die Frische, die ist unbestreitbar.
Der Heimflug. Das Schweigen des Verlierers. Zurück am Flughafen Kloten wartet die Botschaftsmaschine. Dmitri Volkov, der gehofft hatte, in der Schweiz in die Freiheit entlassen zu werden, blickt in die unerbittlichen Augen von Sir Harrington. Sie haben uns bestochen, Dmitri, sagt Harrington kühl, während er die Tasche mit den Diamanten und Pfandbriefen im Tresor des Flugzeugs verstaut. In meiner Welt nennt man das eine unfreiwillige Reparationszahlung an die Krone. Sie fliegen mit uns nach England. In ein schönes, ruhiges Versteck, weit weg von Westminster. Der Flug in die Heimat verläuft ruhig. Als die zerklüftete Küste von Devon unter ihnen auftaucht, spürt Archibald zum ersten Mal seit Wochen, wie sich die Anspannung in seinen Schultern löst. Zurück am Millbay Pier, ein Wiedersehen mit Herz. In Plymouth angekommen, zieht es die beiden sofort zum L'Empire de la Table. Der Duft von salziger Meeresluft und altem Holz empfängt sie. Archibald geht sofort zu seinem Terminal, wo Penelope bereits mit einem dezenten grünen Blinken auf ihn wartet. Willkommen zu Hause, Archibald. Die Sicherheitsalgorithmen waren ohne ihre persönliche Präsenz unruhig, säuselt die KI. Archibald legt gerührt seine Hand auf den Bildschirm, als würde er eine alte Freundin umarmen. Gute Arbeit, Penelope. Ohne dich wären wir in den weißen Nächten Moskaus verloren gewesen. Dein Anteil an diesem Sieg ist unermesslich. Und auch dir, meine liebste Nichte, ohne deine KI wären wir aufgeschmissen. Ich freue mich ungemein, dich endlich gesund und munter wiederzusehen. Der Kriegsrat im Schatten des Herdes. Am Abend versammeln sie sich in der privaten Bibliothek über dem Restaurant. Volkov, Ironside und Sterling Vane sind sicher in einer geheimen MI5-Anlage im Dartmoor untergebracht. Offiziell existieren sie nicht mehr. Der Staatssekretär Vane Temperton wiegt sich in London weiterhin in falscher Sicherheit und wartet auf Nachricht aus Moskau, die niemals kommen wird. Außer vielleicht von uns. Archibald hat in der Küche ein einfaches Mahl zubereitet. In Butter gebratene Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree mit knusperigem Pancetta. Genossen, beginnt Archibald und hebt sein Glas Sherry, während der Kriegsrat beginnt. Vane Temperton glaubt, er sei der Architekt einer neuen Ordnung. Er ahnt nicht, dass sein Fundament bereits zerbröckelt ist. Wir haben die Verträge, wir haben die Zeugen und wir haben die Diamanten, die seinen Verrat finanzieren sollten. Sir Harrington nickt düster. Er plant seinen nächsten Zug im Parlament für übermorgen. Er will das neue Sicherheitsgesetz durchdrücken, das ihm die totale digitale Kontrolle gibt. Dann werden wir, sagt Archibald, und seine Augen blitzen gefährlich auf, ihm das Dessert servieren, bevor er den Hauptgang beenden kann. Charlie, bereite die finale digitale Breitseite vor. Wir schlagen dort zu, wo es ihn am härtesten trifft, in der Öffentlichkeit. Letzte Vorbereitung am Millbay Pier. Die Morgensonne über dem Plymouth Sound war von einem dichten, silbrigen Nebel verhangen. Ein typischer Morgen in Devon, der Archibald ein beruhigendes Gefühl von Beständigkeit gab. Während in London Julian Vane Temperton vermutlich gerade seine Krawatte für ein triumphales Frühstücksfernsehen-Interview richtete, herrschte im L'Empire de la Table eine geschäftige, fast schon andächtige Stille.
10 Uhr. Die digitale Werkstatt.
Charlie saß im hinteren Bereich des Restaurants, umgeben von Monitoren, die ein bläuliches Licht auf die dunklen Eichenpaneele warfen. Er und Penelope arbeiteten in einer Symbiose, die Archibald gleichermaßen faszinierte wie beunruhigte. Penelope, wie steht es um die Verschlüsselung des Parlamentsservers? Fragte Charlie, während er eine Handvoll gesalzener Erdnüsse in den Mund schob. Die Hintertür ist offen, Charlie, antwortete Penelope mit einer Spur von digitalem Stolz. Ich habe die Regiekonsole des Oberhauses infiltriert. Sobald Sir Harrington das Signal gibt, gehören die Bildschirme uns. Ich habe zudem Volkovs Geständnis in 6 verschiedene Sprachen untertitelt, falls die internationale Presse zuschaut. Gute Arbeit, Mädchen, grinste Charlie. Er blickte zu Archibald, der gerade die Silbermesser für den Abend polierte. Archibald, wir haben alles. Die Verträge aus Zürich sind hochgeladen. Wenn Vane Temperton morgen das Wort ergreift, wird er nicht sein Gesetz präsentieren, sondern seinen eigenen politischen Nachruf. 14 Uhr. Das Training der Schusseligkeit. Im privaten Speisezimmer fand eine Szene statt, die man leicht für eine schlechte Theaterprobe hätte halten können. Sir Harrington übte seinen Auftritt. Nein, Sir Harrington, unterbrach Archibald geduldig, während er eine perfekt drapierte Serviette korrigierte. Wenn Sie über das Kabel stolpern, müssen Sie den Blick eines Mannes aufsetzen, der gerade vergessen hat, ob er heute Morgen gefrühstückt hat. Die Brille muss exakt in dem Moment rutschen, in dem Sie den Namen des Staatssekretärs erwähnen. Das erzeugt Mitleid und Arroganz bei Ihrem Gegner. Eine tödliche Kombination. Harrington schnaubte und versuchte, seine Papiere so ungeschickt wie möglich fallen zu lassen. Archibald, ich bin ein MI5-Direktor, kein Slapstick-Komiker. Aber gut, für das Vaterland und für einen anständigen Bordeaux nach der Sitzung werde ich mich zum Narren machen. Sie machen sich nicht zum Narren, Sir, sagte Archibald ernst. Sie sind der Köder. Und Vane Temperton ist ein Raubfisch, der zu sehr mit seiner eigenen Pracht beschäftigt ist, um den Haken zu sehen. 20 Uhr, das letzte Abendmahl vor der Schlacht. Bevor sie sich auf den Weg nach London machten, bestand Archibald auf ein letztes gemeinsames Essen in der vertrauten Küche. Es gab etwas Bodenständiges, aber Perfektioniertes. Beef Wellington mit einer Trüffel-Rotwein-Reduktion. Dieses Gericht, erklärte Archibald, während er den Blätterteig anschnitt, erfordert Präzision. Wenn der Teig zu dick ist, wird das Fleisch zäh. Wenn die Hitze zu hoch ist, verbrennt die Hülle. Genau wie unser Plan morgen. Wir brauchen die richtige Temperatur. Sie aßen schweigend, jeder in seine Gedanken vertieft. Die Diamanten aus Zürich lagen sicher verstaut im Safe der Küche. Ein stilles Zeugnis des Verrats, den sie morgen entlarven würden. Morgen um diese Zeit, sagte Charlie und hob sein Weinglas, wird das Empire entweder beben oder wir sitzen alle im Tower. Man wird uns nicht in den Tower werfen, Charlie, erwiderte Archibald, und ein seltenes, gefährliches Lächeln umspielte seine Lippen. Dafür ist der Service, den wir morgen bieten, viel zu exklusiv. Um 22 Uhr stiegen sie in den unauffälligen Wagen, der sie durch die Nacht nach London bringen sollte. Während die Lichter von Plymouth im Rückspiegel verblassten, wusste Archibald, das Vorspiel war vorbei. Die Bühne im Palace of Westminster war bereitet. Das Beben im Palace of Westminster. Der Tag der Abstimmung über das Digital Sovereignty Act ist gekommen. Das Parlament ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Staatssekretär Julian Vane Temperton sitzt auf der Regierungsbank, die Manschettenknöpfe perfekt poliert, das Lächeln so siegessicher wie falsch. Er ahnt nicht, dass Archibald und Charlie in der Regiekabine des Parlaments sitzen, mit Penelope als digitalem Dirigenten.
Der Auftritt des schusseligen Sir Harrington, dank eines alten Studienfreundes, dem Speaker of the House, erhält Sir Harrington das Wort als Experte für nationale Sicherheit. Er stolpert förmlich zum Rednerpult, verheddert sich kurz in seinem Mikrofonkabel und lässt einen Stapel unsortierter Papiere zu Boden fallen. Oh, Verzeihung. Entschuldigung. Ja, die Schwerkraft, ein unerbittlicher Gegner, murmelt Harrington, während er auf allen Vieren versucht, seine Notizen aufzusammeln. Vane Temperton beobachtet ihn mit herablassendem Amüsement. Er hält Harrington für einen harmlosen Überbleibsel einer vergangenen Ära. Harrington richtet sich auf, die Brille schief auf der Nase. Nun denn, zum Sicherheitsgesetz. Es ist, brillant, wirklich. Besonders der Teil, in dem wir die gesamte britische Infrastruktur an Dmitri Volkov und seine Freunde im Kreml verschenken. Oh, warte, das steht gar nicht im Entwurf, oder? Mein Fehler. Ein Raunen geht durch den Saal. Vane Temperton wird blass. Die diskreditierende Breitseite. Wissen Sie, fährt Harrington fort und fummelt an seiner Krawatte herum. Ich bin ja ein wenig vergesslich, aber zum Glück vergisst Penelope nie. Auf den riesigen Bildschirmen des Parlaments, die eigentlich für die Gesetzesvorlage gedacht waren, erscheint plötzlich kein Text, sondern das Video aus dem Metropol und die Kopien der Verträge aus Zürich. Archibald gibt Charlie das Zeichen. Sehen Sie nur, sagt Harrington und zeigt mit zitterndem Finger auf das Bild. Da ist Herr Vane Temperton beim Unterschreiben eines Vertrags, der uns im Grunde zu einer digitalen Kolonie Russlands macht. Und hier? Oh, das ist mein Favorit. Die Quittung für Diamanten im Wert von 4,5 Millionen Pfund. Archibald Featherstone meint, sie seien von exzellenter Qualität, aber leider durch Hochverrat finanziert. Vane Temperton springt auf. Das ist eine infame Fälschung. Dieser Mann ist verwirrt. Doch die Beweise sind erdrückend. Archibalds Stimme dringt über das Soundsystem des Parlaments, ruhig und autoritär. Etikette, Herr Staatssekretär, bedeutet auch zu wissen, wann die Tafel aufgehoben ist. Und Ihr Abendessen ist definitiv beendet. Die Flucht, der Schatten des Verräters. In dem Moment, als das Einsatzkommando des MI5 das Parlament betreten will, nutzt Vane Temperton das Chaos. Er kennt die Geheimgänge des Westminster-Palastes besser als jeder andere. Während Harrington am Pult versehentlich ein Glas Wasser über sein eigenes Mikrofon schüttet und so ein ohrenbetäubendes Quietschen verursacht, schlüpft der Verräter durch eine Seitentür. Draußen wartet kein offizieller Wagen mehr, sondern eine unscheinbare Lieferkarre eines Catering-Unternehmens, besetzt mit zwei FSB-Agenten, die seit Jahren als Schläfer in London leben. Wohin führt die Spur? In Archibalds Restaurant am Millbay Pier herrscht gedrückte Stimmung, trotz des Triumphs im Parlament. Nach dem Desaster in London sind unsere Freunde wieder nach Plymouth zurückgekehrt, um das weitere Vorgehen zu beraten. Er ist weg, Archibald, sagt Charlie und starrt auf seinen Monitor. Penelope hat ihn bis zu einem Privatflugplatz in Kent verfolgt, aber dort verlieren wir das Signal.
Er hatte Hilfe von den Russen. Archibald streicht sich über seine Schürze. Er hat gerade einen Beruhigungstee für Sir Harrington aufgebrüht. Er wird nicht nach Moskau gehen. Er ist ein Mann des Luxus, Charlie. In Moskau wäre er nur ein kleiner Fisch in einem sehr kalten Aquarium. Er braucht die Sonne, den Glanz und, vor allem, das Gefühl von Macht. Harrington kommt schnaubend in die Küche. Er hat meine Brille verbogen. In dem ganzen Getümmel, wo steckt dieser Kerl? Archibald blickt auf die Weltkarte an der Wand. Er hat noch Zugriff auf ein Konto, von dem wir nichts wussten. Volkov erwähnte in seinem Delirium eine Villa an der türkischen Riviera in Bodrum. Ein Ort, an dem sich russisches Geld und westliche Dekadenz treffen. Ein Ort ohne Auslieferungsabkommen für Leute wie ihn. Archibald löscht das Licht in der Küche. Charlie, Sir Harrington packt die Koffer. Wir fliegen nach Bodrum. Wir haben noch ein Dessert zu servieren. Und diesmal wird es sehr heiß. Türkisblaues Gift in der Paradise Bay. Die Ankunft im Mandarin Oriental Bodrum ist wie das Eintauchen in eine andere Welt. Während Sir Harrington noch damit kämpft, seinen Sonnenhut gerade aufzusetzen, schreitet Archibald über den Marmorboden der Lobby, als gehöre ihm die gesamte Halbinsel. Ihre Suite blickt direkt auf die Bucht, in der die Megajachten der Oligarchen wie weiße Haie im Wasser liegen. Das Dinner im Hakkasan. Kulinarische Weltklasse. Am Abend nehmen sie Platz im Hakkasan. Die Terrasse schwebt förmlich über dem Meer. Eine leichte Brise trägt den Duft von Salz und teurem Parfüm herüber.
Nur Chinesisch, Archibald? Murmelt Charlie und lockert seine Krawatte.
Ich dachte, wir wären in der Türkei. Archibald wirft ihm einen tadelnden Blick über den Rand seiner Speisekarte zu. Charlie, das Hakkasan als nur Chinesisch zu bezeichnen, ist wie die Mona Lisa als nur ein Porträt abzutun. Das hier ist kantonesische Alchemie. Das Menü entfaltet sich wie eine perfekt einstudierte Oper. Vorspeise, Supreme Dim Sum. Kleine Kunstwerke aus hauchdünnem Teig, gefüllt mit Hummer-Hagau und Kaviar-Schumai. Zwischengang, Grilled Black Cod mit Trüffel. Der Fisch zerfällt bei der bloßen Berührung. Die erdige Note des Trüffels verbindet sich mit der Süße des Kohlenfischs. Hauptgang, die Hakkasan Signature Peking Duck. Knusprig, fettreich, serviert mit Mandarinkrebs an Hoisinsoße. Dessert, das legendäre Spiky Lemon. Als Archibald den ersten Löffel des Yuzu-Curds probiert, schließen sich seine Augen kurz vor Genuss. Erfrischend, säuerlich, präzise, genau wie unser Plan für morgen sein muss. Der Kriegsrat unter den Sternen. Nach dem Dessert breitet Charlie sein Tablet zwischen den Espressotassen aus. Penelope hat bereits die Satellitenbilder der Paradise Bay geliefert. Dort ist sie, sagt Charlie und zeigt auf eine Villa am westlichen Rand der Bucht. Ein moderner Betonklotz mit eigenem Hubschrauberlandeplatz und zwei Schnellbooten. Die Sicherheitsleute tragen FSB-Standardausrüstung. Wayne Temperton versteckt sich nicht nur, er wird belagert, zu seinem eigenen Schutz. Sir Harrington tupft sich die Stirn mit einem Seidentuch ab. Wir können da nicht einfach anklopfen, Archibald. Die schießen erst und fragen dann nach dem Weinjahrgang. Richtig, Sir Harrington, erwidert Archibald und starrt auf das dunkle Wasser. Deshalb werden wir morgen früh die Bucht erkunden. Aber nicht als Agenten. Wir mieten uns eine klassische türkische Gulette, ein hölzernes Segelboot. Wir spielen die wohlhabenden Touristen, die ein wenig zu nah an das Privatgrundstück heransegeln. Der Plan für den nächsten Morgen. Der Plan ist klar wie Kloßbrühe, stellt Archibald fest, auch wenn er die deutsche Redewendung mit einer hochgezogenen Augenbraue quittiert. Die Erkundung. Während sie an der Villa vorbeisegeln, wird Penelope die Funkfrequenzen der Sicherheitsleute stören und ihre Gesichtserkennungssoftware über die Kameras der Villa laufen lassen. Wir müssen sicherstellen, dass Wayne Temperton tatsächlich im Haus ist. Die Ablenkung. Sir Harrington wird am späten Vormittag einen Motorbrand auf unserem Boot fingieren. Ein klassisches Notsignal direkt vor der Villa. Die Infiltration. Während die Leibwächter mit dem verwirrten britischen Lord Harrington und seinem Boot beschäftigt sind, werden Charlie und Archibald mit Tauchausrüstung von der Rückseite an die Klippen schwimmen. Wayne Temperton flüchtet immer dann, wenn er den Ausgang sieht, sagt Archibald und löscht die Kerze auf dem Tisch. Diesmal werden wir dafür sorgen, dass alle Türen verschlossen bleiben. Und zwar dauerhaft. Die Bucht im Paradies und die Kunst des Chaos. Die Morgensonne küsst die Oberfläche der Paradise Bay. Die Goulette, ein prächtiger Holzsegler namens Odyssey, gleitet mit vollen Segeln über das türkisblaue Wasser. An Bord Archibald in einem eleganten weißen Leinenanzug, Charlie mit einer teuren Sonnenbrille und einem unauffälligen Satellitentablet und Sir Harrington, der eine viel zu große Strohhut auf dem Kopf trägt.
Die Erkundung und Penelopes Blick.
So eine wunderschöne Bucht, schwärmt Archibald, als sie sich der Westseite nähern. Fast zu idyllisch für die Art von Schurken, die sich hier verstecken. Charlie hält sein Tablet hoch. Penelope überfliegt die Villa am Ufer. Archibald, die thermischen Signaturen bestätigen Wayne Tempertons Anwesenheit. Er befindet sich auf der Hauptterrasse. Zwei FSB-Agenten überwachen das Gelände. Eine Wärmesignatur deutet auf einen dritten Agenten in einem Schnellboot am Steg hin. Drei gegen uns drei, murmelt Charlie. Keine schlechten Chancen, wenn wir sie überraschen. Die Überraschung wird von Sir Harrington geliefert, sagt Archibald mit einem vielsagenden Blick. Das Manöver. Feuer an Bord! Sie sind nur noch etwa 200 Meter von Wayne Templetons Villa entfernt. Archibald nickt Sir Harrington zu. Mein lieber Lord, die Bühne gehört Ihnen, sagt Archibald. Sir Harrington blickt plötzlich panisch auf den Motor der Goulette. Oh mein Gott, der Motor! Ich sehe Rauch! Es brennt! Wir sinken! Alle Mann an die Rettungsboote! Wo sind die Rettungsboote? Er greift sich theatralisch an die Brust und hustet. Tatsächlich steigt eine dicke Rauchsäule aus dem Maschinenraum auf. Charlies Werk. Penelope hat ein kleines Rauchmodul ausgelöst, das harmlosen Dampf produziert. Das Notsignal wird über Funk abgesetzt und die Goulette beginnt leicht zu schlingern. Wir müssen Hilfe holen, ruft Harrington mit einer Stimme, die vor Panik fast überschlägt. Er greift nach einer Rettungsweste und versucht, sie sich verkehrt herum anzuziehen. Wir brauchen eine Küstenwache. Die drei FSB-Agenten an der Villa sind sofort alarmiert. Der Agent im Schnellboot startet den Motor und rast auf die havarierte Goulette zu. Die beiden anderen Agenten eilen zur Ufermauer, um die Situation zu beobachten. Das Tauchmanöver. Unsichtbare Angreifer. Im Schutz des Chaos lassen sich Archibald und Charlie geräuschlos ins Wasser gleiten. Sie tragen schwarze Neoprenanzüge, ihre Gesichter sind mit wasserfester Tarnfarbe bedeckt. Archibald, der in seiner Jugend ein begeisterter Taucher war, bewegt sich mit der Grazie eines Pinguins. Charlie, dank Penelopes Unterwassernavigationssystem, folgt ihm auf Schritt und Tritt. Sie tauchen unter der Oberfläche mit Hilfe der Schnorchel, um die scharfen Augen der Leibwächter zu umgehen. Das klare, türkise Wasser gibt ihnen eine hervorragende Sicht auf den felsigen Meeresboden. Penelope liefert über einen Knochenschallohrhörer genaue Anweisungen. Archibald, der Agent im Schnellboot, ist jetzt bei Sir Harrington. Die beiden anderen fokussieren sich auf das havarierte Boot. Der Zugang über die Klippen ist frei. Wayne Temperton ist immer noch auf der Terrasse. Er hat ein Fernglas. Perfekt, flüstert Archibald durch sein Atemgerät. Zeit, ihm die Aussicht zu verderben. Sie erreichen eine kleine, felsige Bucht unterhalb der Villa. Eine Eisenleiter, die vermutlich für die Schwimmer im Meer gedacht ist, führt nach oben. Archibald ist der Erste, der sich emporzieht. Er bewegt sich lautlos, jede Bewegung kalkuliert, präzise. Charlie folgt ihm dicht auf. Oben angekommen sehen sie Wayne Temperton auf seiner Terrasse sitzen. Er trinkt einen Cocktail und beobachtet belustigt, wie Sir Harrington auf dem Wasser mit seinen vermeintlichen Helfern diskutiert. Er ist blind vor Überheblichkeit, flüstert Charlie. Archibald nickt. Ein Fehler, den er nicht überleben wird, politisch gesehen. Obwohl, eigentlich ist er ja politisch bereits gestorben. Vielleicht schaffen wir es ja, dass er demnächst auch keine Sonne mehr in seinen neuen Räumlichkeiten erhält.
Auf der Terrasse ein ungebetener Gast.
Julian Vane Temperton lehnt sich entspannt in seinem Designersessel zurück und nippt an einem eiskalten Gin Tonic. Er amüsiert sich köstlich über das Spektakel auf dem Wasser, wo dieser schusselige alte Mann auf der brennenden Goulette im Kreis rennt. Ein Jammer, dass Sterling Vane das nicht sieht, murmelt er. So viel Inkompetenz ist beinahe erschütternd, nicht wahr, Julian? Vane Temperton erstarrt. Das Glas entgleitet seinen Fingern und zerschellt auf dem Travertinboden. Er dreht sich langsam um. Dort steht Archibald, triefend nass im schwarzen Neoprenanzug, aber mit einer Haltung, als würde er gerade den Afternoon Tea im Buckingham Palace servieren. In seiner Hand hält er eine kleine, silberne Dose. Archibald? Stammelt Vane Temperton. Wie sind Sie? Die Klippen waren eine exzellente Abwechslung zum Küchendienst, erwidert Archibald kühl. Er tritt einen Schritt vor und öffnet die Dose. Es ist ein spezielles, hochkonzentriertes Betäubungsgas aus den Beständen des MI5. Man sagt, Verrat hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Ich bin hier, um Ihnen den Abschied zu versüßen. Bevor der Staatssekretär auch nur den Mund für einen Schrei öffnen kann, drückt Archibald auf den Auslöser. Ein feiner, geruchloser Nebel hüllt Vane Temperton ein. Seine Augen rollen nach hinten und er sackt wie ein nasser Sack Seide in seinen Sessel. An der Ufermauer Charlies technischer K.O. Zeitgleich schleicht Charlie an der Rückseite der Poolbar entlang. Die beiden verbliebenen FSB-Agenten starren gebannt auf die Bucht. Charlie zieht zwei kleine metallische Kugeln aus seinem Gürtel. Penelopes neueste Spielerei. Hocheffiziente Elektroschockgranaten. Hey Jungs, ruft Charlie kurz. Die Agenten wirbeln herum, doch die Kugeln schlagen bereits zwischen ihnen auf dem Boden auf. Ein bläuliches Flackern, ein lautes Bzzzt und beide Männer sacken augenblicklich in die Knie. Penelope, wie lange bleiben Sie weg? Flüstert Charlie. Etwa 5 Minuten, Charlie. Beeilung. Auf der Yacht Harringtons tödliches Missgeschick. Währenddessen erreicht der dritte Agent im Schnellboot die rauchende Goulette. Hände hoch! Keine Bewegung! Brüllt er und richtet seine Waffe auf Sir Harrington. Oh Gott sei Dank! Hilfe! Ruft Harrington und stolpert panisch über ein loses Tau. Ich falle! Ich falle! Harrington gerät ins Stolpern, fuchtelt wild mit den Armen und rammt dem Agenten mit voller Wucht seine schwere, eiserne Thermoskanne, die er in der Panik krampfhaft festgehalten hat, gegen die Schläfe. Der Agent taumelt, verliert das Gleichgewicht und stürzt unglücklich mit dem Hinterkopf gegen die scharfe Kante der Reling. Er gleitet lautlos ins Wasser, ohne wieder aufzutauchen. Harrington starrt entsetzt auf die Stelle. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ihm doch nur einen Tee anbieten. Der Zugriff und die Flucht. Archibald und Charlie schleifen den bewusstlosen Vane Temperton die Stufen zum Anlegesteg hinunter. Charlie springt in das erste Schnellboot und startet den Motor. Archibald greift sich ein langes Filetiermesser, das an der Bar lag, und schlitzt mit 3 gezielten Stichen den Rumpf des zweiten Bootes auf. Das war's mit der Verfolgung, knurrt Charlie. Sie rasen hinaus zur Goulette, wo Sir Harrington immer noch fassungslos auf das Wasser starrt. Schnell, Sir, kommen Sie an Bord, ruft Archibald. Sie hieven den schlaffen Körper des Ex-Staatssekretärs auf die Yacht. Gerade als sie ablegen, kommen die beiden Agenten an der Ufermauer wieder zu sich. Sie fluchen, ziehen ihre Waffen und schießen auf das davonjagende Boot, doch die Kugeln klatschen harmlos ins Wasser. Sie rennen zu ihrem zweiten Schnellboot, nur um festzustellen, dass es bereits halb unter Wasser steht. Kurs auf die Odyssee, Charlie, befiehlt Archibald. Wir übergeben dieses Paket direkt an die Navy vor der Küste.
Die bittere Wahrheit auf hoher See. Das Schnellboot schneidet mit donnerndem Motor durch die Wellen, während Bodrum hinter ihnen zu einem staubigen Streifen an der Küste schrumpft. In der Ferne, genau auf der Grenze zu den internationalen Gewässern, zeichnet sich die graue Silhouette der HMS Defender ab. Die Navy hat auf Sir Harringtons verschlüsselten Ruf reagiert. Das Menü der Gerechtigkeit. Julian Vane Temperton kommt langsam zu Bewusstsein. Er ist an einen der Sitze gefesselt. Seine elegante Kleidung ist ruiniert. Sein Blick voller blankem Entsetzen. Archibald steht vor ihm, vollkommen ruhig, und hält ein kleines Tablett, das er aus der Villa mitgehen ließ.
»Sie sehen hungrig aus, Julian«, sagt Archibald mit einer Stimme, die so kühl ist wie der Fahrtwind. »Für einen Mann Ihres Ranges ist das Beste gerade gut genug. Deshalb serviere ich Ihnen nun das Einzige, was Ihnen noch geblieben ist. Die nackte Realität.« Er stellt das Tablett auf Julians Knie. Darauf liegen kein Kaviar und kein Champagner, sondern eine Kopie des Geständnisses von Volkov. Ein Foto der leeren Schließfächer aus Zürich. Ein einfacher, harter Schiffszwieback, den Archibald in der Kombüse des Bootes gefunden hat. Das Geständnis für ihr Gewissen, die leeren Konten für ihre Gier und dieser Zwieback. Nun ja, gewöhnen Sie sich an trockene Kost. Die Küche in Belmarsh ist berüchtigt für ihren Mangel an Raffinesse. Betrachten Sie es als Ihren letzten Gang in Freiheit. Wayne Temperton starrt ihn fassungslos an. Das können Sie nicht tun. Ich bin ein Staatssekretär. Nein, Julian, unterbricht ihn Sir Harrington, der sich mühsam seine zerknitterte Jacke richtet. Sie sind eine Akte, die gerade geschlossen wurde. Die Übergabe. Die HMS Defender drosselt die Fahrt. Ein Beiboot der Navy nähert sich. Maskierte Spezialkräfte steigen an Bord des Schnellbootes. Ohne ein weiteres Wort wird Wayne Temperton wie ein gewöhnliches Paket übergeben. Bringen Sie ihn direkt nach London, weist Sir Harrington den kommandierenden Offizier an. Seine Freunde Ironside, Sterling Vane und Volkov warten bereits. Wir wollen doch nicht, dass die Wiedervereinigung ohne den Ehrengast stattfindet. Als das Navy-Boot abdreht und Kurs auf den Horizont nimmt, atmet Archibald tief ein. Die Last der letzten Wochen scheint von ihm abzufallen. Rückkehr nach Bodrum. Ein Fest für die Sieger. Zurück im Mandarin Oriental ist die Anspannung der Feierlaune gewichen. Die drei Freunde sitzen auf der privaten Terrasse ihrer Suite, während die Sonne langsam als feuriger Ball im Ägäischen Meer versinkt. Es fließt nicht nur Champagner, es ist ein regelrechter Sturmlauf der Spitzenklasse. Drei Flaschen Krug Clos d'Ambonnet stehen bereits leer in den Eiskübeln. Die vierte wird gerade von Archibald mit chirurgischer Präzision entkorkt. Auf die Freiheit, sagt Charlie und hebt sein Glas. Und auf Penelope, die uns durch den digitalen Dschungel geführt hat. Ich schätze die Anerkennung, Charlie, antwortet die KI über die Außenlautsprecher der Suite. Ich habe bereits die First-Class-Tickets für morgen früh gebucht. British Airways, direkt nach London Heathrow. Und ich habe im L'Empire de la Table eine Lieferung frischer Trüffel für übermorgen bestellt. Hört, hört, lacht Sir Harrington, der sichtlich beschwipst ist und versucht, eine Olive mit seinem Brieföffner aufzuspießen. Archibald, Sie sind ein Genie. Und Charlie, Sie sind... Nun ja, Sie sind zumindest sehr nützlich mit Ihren Knöpfen. Archibald lächelt sanft. Er blickt auf das glitzernde Wasser hinaus. Wir haben getan, was getan werden musste. Die Etikette wurde gewahrt, der Verrat gesühnt. Morgen fliegen wir nach Hause, sagt Charlie leise. Zurück nach Plymouth. Ja, antwortet Archibald und nippt an seinem Champagner. Zurück in die Küche. Es gibt nichts, was einen so sehr erdet wie das Backen eines frischen Sauerteigbrotes. Aber vorher, Sir Harrington, öffnen Sie die nächste Flasche. Ich glaube, wir haben heute ein wenig Dekadenz verdient. Das große Finale findet dort statt, wo alles begann. Im L'Empire de la Table am Millbay Pier in Plymouth. Der Nebel draußen ist dick und gemütlich, während drinnen das Kaminfeuer knackt und der Duft von Butter, Kräutern und Erfolg die Luft erfüllt.
Das Abschiedsmenü der Helden.
Archibald, Charlie und Sir Harrington stehen, jeder in einer makellosen Kochschürze, in der Küche. Sogar Sir Harrington schlägt sich wacker beim Schlagen der Sauce Hollandaise, auch wenn er dabei mehr Butter auf seiner Weste als im Topf verteilt. Die Nichte Penelope, die mit ihrem brillanten Verstand die KI Penelope wie eine Virtuosin gespielt hat, kümmert sich um den Service und die Weine. Hier ist das Menü, das an diesem Abend Geschichte schreibt. Vorspeise. Gekühlte Hummer-Medaillons mit Mango-Chili-Salsa und Korianderöl. Suppe. Essenz von Waldpilzen mit einem Hauch Sherry und Trüffelschaum. A Fish. Gebratener Steinbutt auf jungem Spinat
mit einer Beurre Blanc vom Champagner. Erfrischung: Gin Tonic Sorbet mit Archibalds selbstgemachtem Gin. Hauptgang: Rehrücken Baden-Baden mit Preiselbeerbirne und hausgemachten Spätzle. Dessert: Zartbitter Schokoladensoufflé mit flüssigem Kern und Fleur de Sel Eis. Die königliche Gerechtigkeit: Mitten im Hauptgang erscheint ein offizieller Bote des Buckingham Palace. Er überbringt nicht nur die persönlichen Dankesworte des Königs, sondern auch die Urkunden über die Verteilung der Zürcher Beute. 15 Millionen Pfund fließen direkt in einen Fonds für soziale Einrichtungen, darunter das Projekt Schipfe 16 in Zürich und Jugendprojekte in Plymouth. 3 Millionen Pfund gehen an das Schatzamt, um die nicht unerheblichen Spesenrechnungen für First-Class-Flüge und Luxushotels zu begleichen. Sir Harrington atmet sichtlich auf. 2 Millionen Pfund werden als Sonderprämie an die 4 Helden verteilt. Zusätzlich liegen 4 Etuis auf dem Tisch, die George Medal für außergewöhnliche Tapferkeit. Auf 500.000 Pfund pro Nase, prostet Charlie in die Runde. Davon kann ich mir eine Menge neuer Server kaufen. Und ich, sagt Archibald und rückt seine Medaille zurecht, werde endlich den Weinkeller mit den Jahrgängen bestücken, die ich mir bisher nur im Katalog angesehen habe. Der Schatten der Zukunft. Als die Gäste gegangen sind und nur noch das Quartett in der gemütlichen Bibliothek zusammensitzt, klappt die Nichte Penelope ihren Laptop auf. Ihr Gesicht wird plötzlich ernst. Onkel Archibald, Charlie, Sir Harrington, seht euch das an, sagt sie leise. Auf dem Bildschirm erscheint die Benutzeroberfläche der KI Penelope. Zeilenweise laufen Datenkaskaden über den Schirm, gefolgt von einem Satellitenbild, das ein einsames Anwesen in den schottischen Highlands zeigt. Archibald, ertönt die sanfte, digitale Stimme der KI. Während ihr gefeiert habt, habe ich die verschlüsselten Restdaten vom Server von Wayne Temperton analysiert. Es gibt eine Verbindung, die wir übersehen haben. Ein Projekt namens Nachtschatten. Es betrifft die Wasserversorgung von London. Und die Spur führt zu einer Person, die offiziell seit 10 Jahren tot ist. Stille tritt ein. Archibald blickt auf seine weißen Hände, dann auf seine Kochschürze und schließlich hinaus auf den dunklen Atlantik. »Oh, Archibald«, seufzt Penelope, seine Nichte, und schließt halb amüsiert, halb besorgt den Laptop. »Glaubst du, du wirst dein Restaurant jemals wieder für normale Gäste öffnen können? Oder musst du von nun an hauptberuflich die Welt retten?« Archibald Featherstone steht auf, streicht seine Schürze glatt und rückt seine Brille zurecht. Ein kleines, fast unmerkliches Lächeln umspielt seine Lippen. »Meine liebe Penelope«, sagt er ruhig, »die Welt zu retten ist im Grunde wie ein gutes Menü. Man braucht Geduld, die richtigen Zutaten und jemanden, der bereit ist, den Abwasch zu machen. Charlie, Sir Harrington, ich glaube, wir brauchen für Schottland sehr warme Mäntel.« Er löscht das Licht in der Bibliothek. Draußen im Nebel beginnt das nächste Abenteuer, noch bevor das letzte Geschirr getrocknet ist. Ende.
Das Schlusswort. Archibalds Abschiedsgruß.
Werte Gäste, liebe Freunde des gepflegten Genusses und des gelösten Rätsels. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Reise angelangt. Der Schatten über dem Millbay Pier ist gewichen und die Welt ist, zumindest für den Moment, wieder ein Stück weit in geordneten Bahnen. Es war mir eine außerordentliche Ehre, Sie bei meinem ersten großen Abenteuer an meiner Seite zu wissen. Ohne Ihre geschätzte Aufmerksamkeit wäre dieser Fall nur halb so spannend gewesen. Doch wie nach jedem exzellenten Dinner folgt auch hier ein Digestif und die Planung für das nächste Menü läuft bereits auf Hochtouren. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. Mein Kompass zeigt bereits nach Norden, in die rauen, nebelverhangenen Highlands von Schottland. Dort, zwischen alten Schlössern und dunklen Lochs, warten Geheimnisse auf uns, die so kräftig sind wie ein fassgereifter Single Malt. Während ich meinen Koffer für den Norden packe, lege ich die letzte Hand an die schriftliche Dokumentation unserer Erlebnisse. Das E-Book zum Schatten über dem Millbay Pier steht kurz vor der Vollendung. Und bald darauf wird auch das gedruckte Buch seinen Platz in Ihren Bibliotheken finden können. Ein Werk, das man nicht nur hören, sondern auch in den Händen halten kann. Sollte Ihnen dieser kulinarische Ausflug gefallen haben, so wäre es mir ein Fest, wenn Sie uns einen Kommentar hinterlassen oder diese Geschichte mit Ihren Freunden teilen. Empfehlungen sind schließlich das Trinkgeld eines Erzählers. Ich verabschiede mich nun für eine kurze Weile. Bleiben Sie neugierig, bewahren Sie die Etikette und vor allem genießen Sie das Leben. Auf bald, Ihr Archibald Featherstone.
Nachwort des Autors. Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie diese Zeilen erreichen, haben Sie nicht nur eine Reise durch die Abgründe menschlicher Intrigen hinter sich, sondern hoffentlich auch eine kulinarische Entdeckungstour, die Ihren Appetit angeregt hat. Das Schreiben dieses Romans war für mich wie das Zubereiten eines Chateaubriands. Es brauchte die richtige Temperatur, hochwertige Zutaten und vor allem Geduld. Archibald Featherstone ist eine Figur, die mir ans Herz gewachsen ist, gerade weil er weiß, dass man die Welt nicht mit leerem Magen retten kann. Ein herzliches Dankeschön gebührt Ihnen, dass Sie Archibald, Charlie und mich auf dieser Reise begleitet haben. Es ist das größte Privileg eines Autors, wenn seine Geschichten und Rezepte in den Köpfen und Küchen der Leser lebendig werden. Falls Sie nun selbst Lust bekommen haben, den Kochlöffel zu schwingen oder tiefer in die Welt der Genüsse einzutauchen, lade ich Sie herzlich ein, mich auf meinen digitalen Kanälen zu besuchen. Detlefs Kochstudio. Auf meinem YouTube-Kanal finden Sie in der gleichnamigen Playlist viele der Rezepte aus diesem Buch zum Nachkochen. Schauen Sie mir über die Schulter, während wir gemeinsam das perfekte Soufflé oder die Pekingente bändigen. Taste of Crime – kulinarische Krimiromane von Detlef Gande. In meinem YouTube-Podcast können Sie tiefer in meine Geschichten eintauchen. Dort lese ich meine Krimis in einzelnen, packenden Teilen vor. Die perfekte Begleitung für einen gemütlichen Abend oder eine lange Autofahrt. Detlef, der Weinflüsterer. Was wäre ein exquisites Essen ohne die passende Begleitung? Auf meinem Weinblog teile ich meine Leidenschaft für edle Tropfen und verrate Ihnen, welcher Wein selbst zu einem philosophischen Fisch und Chips eine gute Figur macht. Doch nach dem Dessert ist vor der Vorspeise. Während Sie vielleicht noch den Geschmack der Provence auf der Zunge spüren, bereitet Archibald bereits seine nächste Reise vor. Die Welt der Verbrechen schläft nicht, und die nächste Fährte führt uns in deutlich rauere Gefilde. Freuen Sie sich auf neblige Nächte in den schottischen Highlands und die mystische, karge Schönheit Islands. Ich verspreche Ihnen, die Rezepte werden so urig und gewaltig wie die Landschaften selbst. Von torfigen Single Malts und herzhaften Stews bis hin zu den kulinarischen Geheimnissen des Nordens. Bleiben Sie hungrig auf gute Geschichten und exzellentes Essen. Herzlichst, Ihr Detlef Gande. Jüchen, Februar 2026.